Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Mein Name ist Jonathan Anubio und neben mir sitzt heute Herr Philipp Fomitschow. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sprechen heute über den zeitgenössischen russischen Konservatismus und vielleicht ist es für unsere Hörer nicht uninteressant, zu erfahren, wie wir uns kennengelernt haben. Sie studieren aktuell in Moskau politische und soziale Philosophie, haben sich immer auch schon für die deutsche Ideengeschichte interessiert und aktuell arbeiten Sie an Ihrer Doktorarbeit über die Geschichte der deutschen Nachkriegsrechten, des deutschen Nachkriegskonservatismus. Und zu diesem Zweck sind Sie ja damals in die BDK gekommen, um hier die Quellentexte zu studieren. Und da habe ich dann die Gelegenheit ergriffen und gefragt, ob Sie Lust hätten, diesen Podcast mit uns zu machen. Ja, vielleicht noch eine kleine Werbeeinheit. Sie haben trotz Ihrer jungen Jahre auch schon ein Buch veröffentlicht, und zwar ein Gesprächband gemeinsam mit Herrn Dusan Dostanic und Götz Kubitschek. Der Band heißt Auswege, eine Suche und ist bei Antaios erschienen. Ja, wie gesagt, wir wollen heute über den zeitgenössischen russischen Konservatismus sprechen. Und nun ist dieser natürlich nicht in einem luftleeren Raum entstanden, sondern hat eine lange Vorgeschichte. Und in Deutschland, ich denke, das kann man sagen, hat man jetzt von russischem Konservatismus im Allgemeinen keine besondere Vorstellung, keine besondere Ahnung. Und wir wollen jetzt einfach mal dem Hörer möglichst einen Überblick geben, dass man das auch ein bisschen einschätzen kann. Und vielleicht fangen wir mit der Frage an, was braucht man denn an Vorwissen, um die Geschichte des zeitgenössischen russischen Konservatismus zu verstehen?
Ja, das ist eine wichtige und gleichzeitig komplizierte Frage. Also natürlich hat jede geistige Idee eine Vorgeschichte. Konservatismus vielleicht, hier ist das ist das Beispiel, wenn man sehr viel von der Geschichte nimmt und natürlich die Geschichte des Landes als eine Grundlage seines Denkens hat. Aber mit Russland ist es vielleicht ein bisschen anders als mit anderen Ländern, auch mit europäischen Ländern. Also heute würde ich sagen, hat russischer Konservatismus nicht wirklich viel oder fast nichts mit den früheren Debatten zu tun. Also wenn man eine Frage stellt, was muss man ja wissen aus der Geschichte des russischen Konservatismus, um den heutigen Zustand zu verstehen? Also ich denke, dass aktuelle soziale, geistige Zustand des Landes, also Russlands und russische Gesellschaft, und russische Gesellschaft ist eine post-sowjetische Gesellschaft, mehr als 70 Jahre sowjetische Union, das vergeht nicht so einfach. Ja? Und deswegen würde ich sagen, Verknüpfungen an der Vergangenheit gibt es nicht so viele, aber natürlich die Geschichte des Konservatismus auch in Russland ist eine wichtige Geschichte.
Ja, eine Debatte, die, wenn ich das richtig sehe, russische Intellektuelle ja spätestens seit den Reformen Peters des Großen im 17. und 18. Jahrhundert, der ja versucht hat, Russland gewaltsam zu verwestlichen und, wie er meinte, zu modernisieren. Also eine Debatte, die russischen Intellektuelle bis heute beschäftigt, ist die über die Zugehörigkeit Russlands. Ja, gehört Russland zum Westen? Soll es sich am Westen orientieren? Oder soll Russland bewusst seine Eigenartigkeit, seine Östlichkeit gegenüber dem Westen betonen? Ja, denken wir an Autoren wie Dostojewski, über den wir bereits hier einen Podcast gemacht haben, der ja ein sogenannter Slavophiler war und im Westen eigentlich dann nur Dekadenz und Verfall gesehen hat und gesagt hat, naja, warum sollten wir uns daran orientieren? Wir müssen das was Eigenes, was Russisches machen. Spielt diese Debatte zwischen Westlern und Slavophilen, wie man es genannt hat, im heutigen Konservatismus noch eine Rolle?
Ja, also zuerst mal, also wie gesagt, ich bin kein großer Kenner von Dostojewski, aber Auch mit ihm ist es nicht so einfach. Auch er schrieb, dass Russland und russisches Volk, russische Menschen ohne Europa, also das heißt ja, alles, was westlich als Russland steht, sich nicht vorstellen kann und Europa heilig und einfach als Licht für den Russen ist. Also deswegen ist es mit Dostojewski, alle diese Kategorisierungen sind bestimmte Vereinfachungen. Aber das ist bei allen natürlich so und selbstverständlich, dass um ein Schema zu machen, muss man diese vereinfachte Kategorisierungen einschieben. Heute würde ich sagen, spielt es. Ja, ich fange an vielleicht mit der Geschichte zuerst. Diese Debatten zwischen unter Intellektuellen, das ist nicht ein rein russisches Phänomen. Das passiert auch in Deutschland, in Frankreich, in allen europäischen Ländern. Und wenn wir diese Debatten entstanden im 30er Jahren von 19. Jahrhundert, also 1830er, 1840er Jahren, also viel später, ja, mehr als 100 Jahre nach dieser Reformierung von Petra. Und diese Debatte zwischen Slavophilen und Westlern werden oft so dargestellt, als ob es die Debatten zwischen Konservativen und Liberalen waren. Mhm. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ja, zuerst mal alle, also diese zwei Strömungen waren ursprünglich liberal. Umso mehr viele Konservativen waren Westler und viele Liberalen waren Slavophilen und umgekehrt. Und da gab es verschiedene Stufen in diese Entwicklungen. Zum Beispiel Westler waren ursprünglich sehr katholisch geprägt. Zum Beispiel Joseph de Maistre war eine Schlüsselfigur für die Westler. Donoso Cortés gehörte auch dazu, also auf keinen Fall Liberalen. Aber sie kritisierten diese russisch-orthodoxe Staatswesen. Danach kam es zu liberalen Westler und sozialistischen Westler, zu denen auch zum Beispiel Tschernyschewski gehörte, einer der hauptsozialistischen Denker Russlands und vielleicht sogar Europa insgesamt im 19. Jahrhundert. Slavophilen waren auch, da gab es links, also sozialistische Slavophilen, liberale Slavophilen, ursprünglich vor allem liberal-konservative Slavophilen, eher später am Ende des Jahrhunderts. Und dieser Streit, ob Peter eine, also am Anfang, also im Grunde von diesem Streit stand eine Behauptung, dass Peter eine Revolution durchführte. Mhm. Und ob es gut oder schlecht ist, das ist der Punkt. Aber wenn wir jetzt von heute das sehen, es ist eine gute Frage, ob es eine Revolution war oder eher eine beschleunigte Evolution im Sinne von Tocqueville, ja, Alexis de Tocqueville, der alle Revolutionen sah als eine fortgesetzte und beschleunigte Evolution. Ja, vor Peter der Große gab es eine starke Polonisierung, mhm, also nach Beispiel Polens, ja, vom russischen Staat. Und sogar vor dem Peter gab es Stimmungen, ob es stärker und schneller polonisiert, ob Russland schneller und stärker polonisiert sein sollte oder nicht. Also deswegen, es gab einen Streit sogar vor dem Peter, wenn man so sagen kann. Mhm. Und dann Peter, dann machte er grob gesagt nicht, er stoppte die Polonisierung und als Anziehungspunkt, er machte das alles in Bezug auf England, Holland und andere protestantische Länder. Ja. Also das war natürlich sehr radikal, aber ob es eine Revolution war, das könnte man unter Frage stellen. Wenn wir über die Intellektuellen sprechen, dann ist das ganz andere Geschichte. Wie gesagt, Mitte 19. Jahrhundert, schon Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. spielte diese Debatten schon keine Rolle. Zum Beispiel Dostojewski, über ihn sagte ich schon, Leontief, er gehörte in der Tat nicht zu Slavophilen, mehr sogar, er war ein Gegner von Panslavismus, mhm, diese Idee, dass alle Slawen, auch Westslawen, Südslawen unter Russland verbunden werden sollen, in einem Reich, in einer Konföderation und so weiter. Leontjew war ein Gegner davon. Er war ein Gegner von Dostojewski, von Tolstoi. Also es war viel, viel komplizierter. Und schon am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts, spielte diese Debatten, würde ich sagen, nicht eine große Rolle mehr. Und heute werden diese Narrativen so, würde ich sagen, oberflächlich und situationsbedingt ausgenutzt. Man vergleicht, also Slavophil heißt heute konservativ, Westler heißt liberal. Ja, wie gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Und es gibt fast niemanden, der das Thema gründlich erforscht, weil das Thema sehr tief kontextualisiert werden sollte. Also ja, diese Debatten vom 19. Jahrhundert müssen sehr tief kontextualisiert werden. Es gibt natürlich gute Historiker und Philosophen, die sich damit befassen, aber mit dem modernen Konservatismus als politisches Gedanken hat es was nichts zu tun, würde ich. Also ich vermute, ja, würde ich so sagen.
Aber ist diese Debatte an ein Ende gekommen schon, wie Sie es jetzt sagten, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Sie sagten auch, heute spielt das keine so große Rolle mehr, weil die Frage entschieden wurde? Oder ist es einfach, dass ja, man hat sich dann angefangen, andere Fragen zu stellen und jetzt spielt die eigene Positionsbestimmung im Verhältnis zum Westen deshalb keine Rolle mehr?
Ja, ich glaube.
Ist sie obsolet geworden eigentlich? Das ist Frage.
Ich glaube, dass also einfach Kontext anders ist. Zum Beispiel für Slavophilen, die Grundlagen waren hegelische Philosophie, Schelling, also deutsche Klassik, und Orthodoxie, also orthodoxe Glaube. Und dazu natürlich diese romantische Stimmung. Also diese slavophilische, besonders ursprünglich waren die Slavophilen ganz gewöhnliche Phänomen für alle europäischen Länder. Das war eine sozusagen romantisch-völkische, freiheitliche Stimmung, die auch das Volk romantisierte. Und danach kommt eine Revolution. Ich meine 1917, ja, das Reich ist weg, eine neue politische Einheit entsteht, am Ende Sowjetunion, und das ist ganz andere Geschichte. Also deswegen, orthodoxe Glaube spielt mir keine Rolle mehr oder fast keine Rolle mehr, auch heute. Diese Debatten, ob Russland mit oder irgendwie nach Beispiel Westens gehen soll oder nicht, spielt auch nicht so eine große Rolle, was Gesellschaft angeht. Ja, das ist nur politische Konfrontation. Und ja, Hegel und diese deutsche Klassik ist auch nicht mehr sozusagen politisch wichtig, ja, politisch geltend. Deswegen würde ich, ich wage zu sagen, dass diese Debatten, wie zum Beispiel mit konservativer Revolution in Deutschland, ich höre oft, dass zum Beispiel heute in Deutschland, also von diesen grob gesagt neuen Rechten, einen Versuch unternommen wird konservative Revolution 2.0 sozusagen, ja, durchzusetzen. Ich finde das aber sehr dumm, wenn ich so sagen darf, weil konservative Revolution in bestimmten politischen Bedingungen, Umständen kontextualisiert wurde. Also ohne den Ersten Weltkrieg, ohne diesen Zuständen ist es unmöglich, über diese politischen Gedanken zu reden. Also deswegen, unser Kontext heute, Anfang, also 2025, unterscheidet sich rasant und also komplett von den Umständen, das ist schon fast 200 weg.
Sie hatten gerade schon einen anderen Punkt angesprochen, den ich auch immer mit dem russischen Konservatismus verbinde, nämlich die Orthodoxie. Ja, also es gibt ja auch genug Konservative, aber auch hier wieder nehme ich meine Beispiele aus dem 19. Jahrhundert, Dostojewski, Leontjew oder dann ja im 20. Iwan Iljin, die ja alle die russisch-orthodoxe Frömmigkeit dem materialisierten Westen gegenübergestellt. Ich muss auch hier wieder zu vereinfachenden Kategorien meine Zuflucht suchen. Sie hatten jetzt gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, schon angedeutet, dass auch die orthodoxe Kirche für den zeitgenössischen russischen Konservatismus keine oder zumindest nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Sehe ich das richtig oder ist die orthodoxe Kirche nach wie vor ein notwendiger Bestandteil des Konservatismus? Das ist ja generell auch eine Frage nach metaphysischer Konservatismus oder religiös fundierter Konservatismus, der sich ja nicht nur in Russland stellt.
Die erste Frage bezieht sich auf Dostojewski, Leontief, Solowjow, Berdjajew, Iljin und anderen. Ja, für diese Menschen natürlich spielte die Religion, also orthodoxe Glaube, eine sehr große Rolle, sogar, ich würde sagen, grundlegende Rolle. Und natürlich diese Gegenstellung von Russland, orthodoxes Land, und Westen, materialistisch bedingt, atheistisch, positivistisch und so weiter, das war selbstverständlich. Das machten auch europäische konservative Intellektuelle von der Seite von Katholizismus oder Protestantismus. Also das ist eine ganz normale, gewöhnliche, religiös bedingte Kritik von modernen Entwicklungen, von modernen Auflösungsprozesse, würde ich so sagen. Aber dann, wie Leontief am Ende seines Lebens, er hat sehr viel davon geschrieben, dass Russland, und er war sehr mit Dostojewski komplett unzufrieden und nicht einverstanden. Er sagte, dass Dostojewski eine rose Christentum darstellt, also eine nicht wirkliche Glaube hat und nicht wirkliche Vorstellung vom Christentum vertritt. Und Leontief schrieb Ende 80er Jahren, er ist, wenn ich mich nicht irre, 1891 gestorben, dass Russland vom Volk Gottesträger zum Volk Gottesverachter wird, Gottestöter wird, und dass Russland das erste Land wird, das an der Seite von Teufel sich stellen wird. Also so sagte Leontief beispielsweise. Und dann haben wir eine Revolution, eine antireligiöse Regierung, antireligiöse Ideologie. Russland wird zur Sowjetunion. Gute Frage, ob Russland und Sowjetunion dasselbe ist. Ja, dann gab es viele Polemiken, viele Diskussionen, wie in welcher Verbindung zum Beispiel russischer Kommunismus mit orthodoxer Glaube steht. Berdjajew zum Beispiel sagte, dass das eine Inversion derselben Sache sei, also russischer Kommunismus. Mhm. Aber manche Menschen waren mit Berdjajew nicht einverstanden, viele waren nicht einverstanden. Also das waren starke und heftige Debatten damals. Heute aber, also im Vergleich mit Osteuropa, also Europa östlicher als Deutschland, ja, Europa, das nach dem Zweiten Weltkrieg unter Sowjetunion stand, ja, das war 45 Jahre, also Deutsche Demokratische Republik oder Länder vom Ostblock. Russland und Völker der Sowjetunion waren der sowjetischen Macht mehr als 70 Jahren unterjocht. Oder sie standen unter dieser Macht, so würde ich neutral sagen. Und mehrere Generationen wurden geboren, erwachsen, formiert und schon gestorben in der Zeit der Sowjetunion. Also nicht wie in Europa, auch nicht wie in Osteuropa. Und deswegen würde ich sagen, dass die Geschichte der Sowjetischen Union und sowjetischer Vergangenheit so einfach, es ist unmöglich, das so einfach wegzulassen, sogar wenn man das will. Und nach der Sowjetunion ist es sehr kompliziert, über die Religion insgesamt zu reden. Man spricht viel davon, dass Russland heute und dass für das russische Volk orthodoxe Glaube eine sehr wichtige Sache ist. Es ist sehr kompliziert, das einzuschätzen, im Moment, also wenn man sich in diesem Moment befindet. Aber wenn man das Wort von Kirche, das Wort von der Religion spielt keine Rolle. Würde ich sagen. Das sehen wir am Beispiel von Abtreibungsrate, Scheidungen. Also 4 von 5 Ehepaaren lassen sich scheiden. Abtreibungen, das ist unglaublich hoch, die Raten. In Kirche gehen nicht so viele Menschen, würde ich sagen. Also die Kirchen sind leer insgesamt. Eine neue Generation, 20, 30 Jahre alt, vielleicht ist ein bisschen mehr gläubiger als die Generation unserer Eltern, würde ich sagen. Aber das ist nur eine Vermutung, also das ist sehr, sehr kompliziert. Ich würde sagen, dass die orthodoxe Kirche natürlich sehr wichtig ist für Russland, für die Geschichte Russlands, für das Land, für das Volk, als identitätsstiftende Institution, so würde ich sagen. Aber als Kirche, als religiöse Institution ist es nicht mehr wirklich geltend.
Ja, ist irgendwie interessant, das zu hören, weil in Deutschland, wie gesagt, so ein ganz anderes Bild auch vermittelt wird. Ja, da sind alle so orthodox und fromm. Deswegen ist es sehr, sehr interessant für mich, dem zu lauschen. Sie haben jetzt auch schon öfter ja den Bruch angesprochen, den die Sowjetunion eben darstellt. Und natürlich, Konservative versuchen ja immer an die Tradition, an das Alte, an das Überlieferte anzuknüpfen. Ja, wie haben das die heutigen russischen Konservativen gemacht? Wie haben sie dieses Problem gelöst, dass man ja nach 70 Jahren nicht einfach nahtlos an die früheren Debatten anknüpfen kann? Also hat man gesagt, okay, wir brauchen jetzt was vollkommen Neues, oder hat man versucht, diese älteren Debatten, beispielsweise Westler versus Slavophil oder so, irgendwie in einem neuen Gewand wiederzubeleben, das auszuscheiden, was nicht mehr zeitgemäß ist, und den Kern aber dann doch fortzusetzen? Also wie heißt man mit diesem Kontinuitätsbruch umgegangen?
Es gab in 90er und 0er Jahren und es gibt heute verschiedene Ansätze. Also manche, und es hängt alles davon ab, wie man die sowjetische Geschichte, das sowjetische Projekt als solche interpretiert. Also es gab und es gibt Versuche, sowjetische Geschichte, also Sowjetrussland, ja, als Teil der konservativen Tradition darzustellen. Daraus folgen diese, meiner Meinung nach, sehr komische, sogar absurde Frankensteinen, ja, wie Heilige Stalin oder Sowjetunion als Fortsetzung vom Svetaya Rus, also Heilige Russland, mhm, und so weiter. Also somit versucht man, und man sagt beispielsweise, warum früher oder sogar heute teilweise gab es so eine große Liebe von Menschen, also die Menschen lieben Stalin oder haben geliebt, weil Stalin wie ein Zar ist. Also die Menschen wollen Zar haben. Die Menschen, und Stalin angeblich hat etwas mit Orthodoxie, also er hat natürlich gespielt mit orthodoxer Kirche, ausgenutzt in der Sowjetunion, in den sowjetischen Zeiten. Und manche versuchen das irgendwie zu knüpfen und zu sagen, also eigentlich, es war einfach anders von außen, ja, also russische Fahne wurde durch rote Fahne ersetzt, aber in der Tat blieb der Kern. Also es blieb einfach so, wie es früher war. Und somit kann man natürlich eine Kette ohne Unterbrechungen bilden. Andere versuchen, Sowjetunion als antirussisches Projekt darzustellen. Also sogar radikal, Sowjetunion ist anti-Russland. Das ist auch eine Position. Und dann versucht man, also mit früheren Ideen, mit früheren Denken, die heutigen Gedanken anzuknüpfen. Problem ist, wie gesagt, dass es zu viel Zeit zwischen Russischer Föderation, also zwischen Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion und Russland vor der Sowjetunion gibt. Also das ist eine zwei oder sogar drei Generationen Kluft, die man so einfach nicht überspringen kann. Die Sowjetunion war natürlich auf keinen Fall ein konservatives Land. Also autoritär, sogar totalitär, stark heißt nicht konservativ. Ja, das ist nicht dasselbe. Natürlich muss konservativ stark sein, vermutlich sogar mit autoritären Zügen und autoritärer Logik vielleicht. Aber wenn es autoritär oder totalitär sogar ist, das heißt nicht, dass es konservativ. Also es ist nicht, es sollte nicht gleichgesetzt werden. In der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg gab es verschiedene Strömungen, die sehr marginal blieben, aber doch, also es gab verschiedene Strömungen, zum Beispiel Ende 50er, 60er, 70er Jahren, 80er Jahren Landespoesie, Landesprosa, also eine Romantisierung vom Landesleben, von Dichtern, russischen Dichtern, ja, diese Landschaften vom russischen Dorf und so weiter. Woraus kommt das? Weil das Dorf, russisches Dorf, russische Bauertum wurde komplett vernichtet durch die stalinistische Politik, ja, in den 30er Jahren. Russisches Dorf existiert einfach nicht mehr. Russische Bauerschaft existiert nicht mehr. Das wurde vernichtet. Und dann als Reflexion darauf, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es diese Landespoesie, Landesromantik. Mhm. Aber das ist eine Randerscheinung in der Sowjetunion. Parallel dazu existiert eine sogenannte russische Partei. Das ist nicht eine politische Partei, sondern eine Sammlung, eine Strömung, Denkrichtung in verschiedenen Kreisen, auch in politischen Kreisen. Das ist eine nationalistische, bis hin zur radikal antisemitische, fast rassistische. Aber das ist auch nur Einzelfälle und sehr marginale Strömung von berühmten, also gemäßigte Nationalisten und Konservativen, könnte hier Alexander Solzhenitsyn genannt werden. Also den kennt man in Europa sehr gut. Aber
der bekannteste,
ja, aber er lebte in Europa. Er kam zurück nach Sowjetunion viel später. Und mit seinen Gedanken konnte man vielleicht damals etwas unternehmen, in 80er Jahren, in 90er Jahren. Er schrieb diesen berühmten Text, wie soll man Russland gestalten oder wie sollen wir Russland gestalten? Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch übersetzt wird. Und da ist es eine konservative, gemäßigt-nationalistische Programm dargestellt. Aber wie gesagt, das ist, also mit heutigen Zuständen und Bedingungen hat es fast nichts zu tun, würde ich sagen. Also russischer Konservatismus wurde nicht komplett, aber viel stärker im Vergleich mit europäischen Brüdern, ja, mit europäischen Konservatismus, Konservativen, viel stärker von eigener Geschichte losgelöst. So ist meine Vorstellung.
Ja, Sie helfen uns ja jetzt hier, europäische Vereinfachung aufzubrechen, was ich jetzt interessant fand. Man würde jetzt eigentlich denken, dass die Konservativen automatisch Gegner der Sowjetunion waren, weil sie kommunistisch war. Ja, aber Ihren Worten entnehme ich jetzt, dass das gar nicht zwangsläufig so sein muss, dass es eben auch Versuche gab, ich sag mal, die Sowjetunion konservativ zu deuten. Also dass das gar nicht so eine ganz klare Frontstellung aller Konservativen gegen die Sowjetunion gibt. Sehe ich das richtig?
Ja, nach dem Zerfall der Sowjetunion.
Ja.
Also ja, genau. Also alle diese, zum Beispiel, ja, gehen wir 2 Schritte zurück. Wenn wir über Westler und Slavophilen sprechen und über diese Debatten aus dem 19. Jahrhundert, diese Menschen reflektieren, die schon stattgefundene Entwicklungen,
ja,
vom Entstehen eines modernen Staates. Also ja, ein Staat der Moderne als Epoche, ein Staat, der sehr mit europäischen Staaten gleich ist, sehr ähnlich ist. Und danach, im 100, 200 Jahren, kommt diese Reflexion von Intellektuellen. Und Intellektuellen ist eine, Intellektuellen können nur in einem modernen, nicht ideologischen Staat überhaupt existieren. Also Intellektuellen existieren nur in einem modernen, in einer modernen Gesellschaft. Ja? Und sie kritisieren oft diese Gesellschaft und gleichzeitig kritisieren oft eigene Grundlagen.
Ja.
Grundlagen eigener Existenz. Das ist ein Paradox. Und hier ist es auch so. Also in der Sowjetunion, man konserviert, also man reflektiert konservativ sehr oft nur dann, wenn diese Sache, das Objekt dieser Reflexion schon, ja, weg ist. Mhm. Und diese Versuche, Sowjetunion als konservatives Russland darzustellen, gab in Emigration schon in 30er Jahren, in 20er, 30er Jahren, wie bei Berdjaev zum Beispiel. In Russland wurde es aber nur nach dem Zerfall der Sowjetunion reflektiert oder gut in Perestroika-Zeiten, also Ende der Sowjetunion und danach.
Ich hatte ja schon gesagt, dass man in Deutschland jetzt nicht allzu viel über den zeitgenössischen russischen Konservatismus weiß. Ich nehme mich selbst auch gar nicht aus. Und ich würde sagen, der bekannteste Name, den man hier so kennt, ist Alexander Dugin. Und in den deutschen Medien wird Dugin vor allem als eine Art geopolitischer Chefideologe hinter Putin dargestellt, der irgendwie von Eurasien träumt. Ist er Ihrer Meinung nach wirklich der bedeutendste russische lebende Konservative und spielt er auch tatsächlich eine so bedeutende politische Rolle, wie ihn in den deutschen Medien zugeschrieben wird?
Was bestimmt ist, dass Alexander Dugin eine supermediale Figur ist. Also er ist sehr bekannt in Europa, in den USA, überall. Spiegel schreibt, New York Times schreibt über Dugin, sehr viele Zeitschriften und Medien schreiben Dugin zu, dass er ein Einflüsterer, ein grauer Kardinal hinter Putin sei. Das ist sehr spannend, dass Dugin diese Behauptungen nimmt und uns, also den Russen, zeigt, dass, guck mal, ja, diese, unsere Feinde, liberale Westler, sie verstehen, wie wichtig ich bin. Mhm. Und ihr Russen nicht ganz. Also, guck mal. Also, nehmen wir ein deutsches Beispiel. Armin Pfalz-Traugbar. Berühmte deutsche Wissenschaftler, ja, in Anführungszeichen.
Rechtsextremismus-Experte, ja, für genau, unsere Hörer, genau, die den genau, Namen vielleicht noch nicht
genau,
gehört
genau. haben. Genau, er hat etwas 2011, wenn ich mich nicht irre, über die europäischen neuen Rechten geschrieben. Französischen und deutschen. Und da schrieb er, dass Dugins Gedanken sehr wichtig für diese Menschen sind. Und Dugin hat diese Artikel einfach übersetzen lassen. Also ja, es war lange Zeit der einzige Artikel auf Russisch über europäische neue Rechte, geschrieben von dieser Extremismusexperte. Und Dugin hat das übersetzen lassen und ich bin mir sicher, er hat sogar sich nicht damit befasst, was für eine Person ist es. Mhm. Also er ist eine mediale Figur, er macht diese Arbeit sehr gut. Tucker Carlson kommt nach Russland und nimmt ein Interview mit Dugin auf. Wichtig ist dabei, dass alles, was Dugin nach außen exportiert, auf Deutsch, auf Englisch, auf andere Sprachen, fast nichts damit zu tun hat, was Dugin nach innen sagt, also uns Russen sagt, was Dugin auf Russisch in Telegram-Kanal schreibt. Also wenn jemand, der uns hört, Russisch kann, empfehle ich auf jeden Fall, Telegram-Kanal von Alexander Dugin zu lesen. Das ist eine ganz andere Figur. Das ist ein orthodox-eurasistischer Robespierre. So würde ich ihn beschreiben. Man sollte ihn verstehen als ein Performance-Künstler. Als ein postmodernistischer Performance-Künstler. Als ein exzentrischer Dichter. Mhm. So hat er sich selbst noch in 80er Jahren dargestellt. Um Phänomen Dugin zu verstehen, man muss zuerst sogenannte Gruppe, auf Russisch heißt das Juzhensky Kruzhok, also Kreis, Juzhensky Kreis. Juzhensky, das war eine Gasse in Moskau. Es war eine exzentrische theosophische, esoterische, postmodernistisch provokante Gruppe von 3-4 Menschen und junger Dugin war dabei. Und sehr viel von Dugin ist nur dann verständlich, wenn man versteht, welche Wurzeln er hat. Danach in 90er Jahren, das ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber insgesamt, Ende 80er, 90er Jahren war Dugin ein Nationalbolschewist. Er spielte mit nationalsozialistischer Ästhetik, aber war nie ein Nationalsozialist, auf keinen Fall, nie ein Faschist, auf keinen Fall. Aber er spielt postmodernistisch, spielt er mit allen Zeichen. Ja, er kann alles machen. Wie vor ein paar Jahren hat er ein Bild veröffentlicht, wo also Hakenkreuz, sowjetisches Zeichen, ja, Dollar als Zeichen von Kapitalismus und noch ein paar zerstört werden durch einen Aufbruch von Islam. Mhm. Ja, gerne. Oder Nordkorea gehört auch dazu, zu dieser traditionalistischen Front. Gehören Russland, Iran, Nordkorea, Trump gehörte früher, nicht mehr. Also es ist eine postmodernistische Mischung, eine permanente Provokation.
Verstehe.
Und er ist medial sehr präsent. In der Tat ist Dugin in Russland als politische Figur fast machtlos. Also er hat keinen Einfluss. Es gibt diese 100.000 Menschen vielleicht, die seinen Kanal lesen. Aber in der Tat ist das fast machtlos. Also niemand in der Politik, in der Akademie, in der politischen, in den akademienahen Kreisen, niemand nimmt diese Rhetorik wirklich wahr. Also er arbeitet bei den Ressourcen von einem orthodoxen Oligarchen, Konstantin Malafejew, und er lebt von dieser Unterstützung. Und deswegen bekommt er diese sozusagen große Bühne. Aber Einfluss hat er keinen, würde ich sagen.
Sie hatten jetzt gerade schon angedeutet, dass seine Ideen gewissermaßen ein Wirrwarr sind, verschiedene Versatzstücke verwenden. Vielleicht können wir ja trotzdem aber versuchen, ja, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, die Kerngedanken herauszuarbeiten. Ich fand es auch interessant, was Sie gesagt haben. Es gibt sozusagen die Kerngedanken für den Westen, die hier auch rezipiert werden, und dann gibt es nochmal andere Kerngedanken für die Russen selbst. Ja, also vielleicht können Sie einfach die wichtigsten Merkmale seines Denkens zusammenfassen für uns. Sowohl die für den Westen als auch die für die Russen gedachten.
Ja, wie gesagt, das ist eine Figur, die man irgendwie in einem Begriff nicht umfassen kann. Also Dugin ist Dugin und damit ist alles gesagt. Also er ist sehr talentiert, sehr belesen, natürlich er ist ein Intellektueller auf jeden Fall. Ob gut oder schlecht, das ist eine ganz andere Frage. Dugin ist, also heutige Dugin, ja. Mhm. Es gab eine Evolution seines Gedankens, aber nicht, muss man sagen, nicht wirklich große Evolution. Also er spricht davon, dass er ein orthodoxer Denker ist, obwohl seine Orthodoxie, sein Christentum, eine gnostische Weltvorstellung ist. Also es gibt Böse, es gibt Schlechte. Manchmal spricht er davon, dass materielle Welt böse ist. Also das ist ganz, also rein manichäische Gedanke, rein gnostische Gedanke. Also diese, und heute das politische Böse ist Westen und globale Eliten. Und es gibt ein Katechon, das ist sehr von ihm beliebt, das Wort Katechon, wie dieser Podcast.
Oh, ja.
Vielleicht sollte man diesen Podcast danach umbenennen.
Ich betone, wir haben es nicht nach Dugins politischer Theorie benannt.
Also Einfluss Dugin ist schon hier, ja. Das verstehen Sie einfach nicht. Also Katechon, eine Kategorie aus Bibel, ja, ein Subjekt, das ein Triumph von Satan nicht zulässt. Ja? Der behält die Welt.
Mhm, ja? Ein Aufhalter.
Ja, ein Aufhalter. Mhm. Ob es ein Land ist, ist eine gute Frage. Also in der Tat tendieren viele Experten, dass es um die Kirche geht. Um die Kirche als Institution, nicht um ein Land. Also um Russland oder Deutschland oder England oder USA und so weiter. Dugin, hat eine Vorstellung, dass Russland, Russische Föderation oder sogar das putinsche Russland so personifiziert, ein Katechon sei, in einer Allianz mit Iran, Nordkorea, ja, wie gesagt, andere Länder, die gegen Westen kämpfen. Und ob er das wirklich glaubt, weiß ich nicht. Also das ist ein Performance. Und Performance kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber Dugin natürlich ist ein Volksromantiker. russische Volk, das russische Volk ist ein, sei ein Volk Gottesträger. Er hat eine romantisierende Monarchiegedanke, dass russisches Volk immer einen Kaiser hatte und hat im Rolle von Zar, im Bild von Zar oder im Bild von Stalin oder im Bild von Putin. Das ist sehr vereinfachte, er hat eine sehr vereinfachte Geschichtsvorstellung, dass Russland immer dem Westen entgegenstand. Ja? Und er versucht, das irgendwie an Orthodoxie anzuknüpfen. Kirche hat mit ihm sehr schlechte Beziehungen, mhm, beispielsweise. Er versucht, das irgendwie an russische Denktradition anzuknüpfen. Aber wenn man genauer sieht, auf wen sich Dugin selbst stützt, dann kommen die Menschen Nietzsche, Heidegger, konservative Revolution, ein bisschen Evola, Genon, noch ein paar, also da gibt es fast keine russische Denker. Also Dugin ist sehr tief in diese europäische, sehr esoterisch, exzentrische europäische Denktradition angesiedelt. Und dabei kommen diese Performance-Gedanken, dass er immer wieder auf Russisch spricht, zum Beispiel, wir müssen alle Verräter töten oder wir müssen alles, überhaupt alles verboten oder wir müssen, die Russen müssen zum Beispiel Dörfer auf in der Luft schaffen, also und da viele, viele Kinder zur Welt bringen. Also das ist, wenn man das ernst annimmt, dann denkt man, dass er verrückt ist. Einfach. Also, aber das muss man nicht ernst annehmen. Das soll man als ein Performance wahrnehmen und als ein Performance interpretieren. Deswegen ist Dugin, so würde ich sagen, überhaupt kein politischer Philosoph. Kein politischer Philosoph. Also er ist ein Performance-Künstler mit sehr stark, also stark ausgeprägt durch Politik. Er spricht immer von Politik, aber als solcher ist er überhaupt kein politischer Philosoph.
Ja, ich habe da noch zwei Nachfragen. Das eine ist, Sie hatten auch vorhin schon das Stichwort Eurasien ja genannt. Ist mit Eurasien diese Frontstellung gemeint, Westen versus nicht nur Russland, sondern ich sag mal antiwestliche Länder? Ist das der eurasische Komplex, den man irgendwie hier in Deutschland mit Dugin so assoziiert?
Ja, also eurasische Gedanken haben eine tiefe, eine lange Geschichte in Russland, vor allem in russischen Immigrationskreisen. Die Menschen wie Trubezkoi und anderen, die in Deutschland wohnten, in Frankreich wohnten, in 20er, 30er Jahren, haben viel über Russland als eurasisches Land geschrieben. Mit diesen Menschen aber gibt es nur Begriff, so eine Anknüpfung auf der Begriffsebene. Also Dugins Eurasiendenken heißt in der Tat, es gibt, und hier sehen wir auch diese komische Mischung, es gibt diese Zivilisation des Landes, ja, wie es beim Haushofer ist oder beim Carl Schmitt auch, es ist zu lesen, diese klassische Geopolitik, also man kann diese klassische Geopolitik auch unter Frage stellen, aber in diese klassische Geopolitik gibt es diese Vorstellung von Landmacht und Seemacht und diese zwei Mächte stehen immer, also sie standen, sie stehen und sie werden immer, egal welche Bedingungen, auch ideologische Bedingungen es gibt, sie stehen immer in einer Konfrontation, in einem existenziellen Kampf. Das nimmt Dugin und sagt, Seemacht, klar, es ist Großbritannien, USA, NATO insgesamt. Landmacht ist also Russland, Eurasien, Russland mit China und also dieser anti-westliche Block. Und das begründet Dugin auch mit einer Wertelogik. Konservativ, also traditionalistisch und liberal. Eine gute Frage, wie soll man China, Nordkorea, andere Länder betrachten, um sie als traditionalistische Länder zu nennen. Auch Russland ist auf keinen Fall ein traditionalistisches Land. Aber hier sehen wir diese verzerrte Logik. Also ein Kampf gegen Seemacht und Landmacht, wenn wir annehmen, dass es richtig ist, ist mit Werten, hat nichts zu tun mit den Werten. Und hier wird es, wie gesagt, postmodernistisch verknüpft. Also Dugin nimmt alles, was gut aussieht aus einer Theorie, er nimmt das. Zum Beispiel, er nimmt einen Begriff von Arnold Gehlen, Mangelwesen, und verknüpft das irgendwie mit einer orthodoxen Gedanken. Gehlen war überhaupt ein nicht-christlicher Denker, so würde ich sehr diplomatisch sagen. Und wie Dugin dieses Konzept darstellt, ist überhaupt falsch. Also vielleicht hat er Gehlen sogar nicht gelesen, aber er sieht dieses Konzept, Gehlen ist auf Russisch nicht übersetzt überhaupt. Dugin sieht ein Konzept, der interessant ist, der gut klingt, der vielleicht irgendwie umgedreht werden kann, und dann passt er zu diesem kämpferischen politischen Narrativ und dann wird das genommen. Und so funktioniert es bei dem. Und interessant ist, dass, wie gesagt, was nach außen gesagt wurde und wird, was exportiert wird, ist sehr sozusagen europafreundlich. Ich meine, also wirklichen Europa, ja, wahren Europa, wahres europafreundlich.
Also letztlich an die anderen Konservativen in Europa formuliert.
Ja, genau. Um damit zum Beispiel mit Tucker Carlson sprechen zu können oder irgendwie mit Kreisen von Marine Le Pen sprechen zu können oder dass Dugin auch in Deutschland gelesen wird. Dann schreibt er einige Sachen, die man hier lesen kann. Was uns Russen gesagt wird, ist, dass wir Russen immer gegen Europa und Westen standen. Egal welches Europa, egal welcher Westen. Dass wir Russen, also Volk Gottes Träger sei, und da Östliche ist ein absolutes Böse. Und dieses apokalyptische Denken, also entweder gewinnen wir Russen und werden dadurch die ganze Welt retten, oder kommt das jüngste Gericht. Also das ist einfach ein Zitat. Ja. Er spricht davon, das ist ein rein apokalyptisches Denken. Und wie ich in einem Vortrag und in einem Artikel auf Deutsch gesagt und beziehungsweise geschrieben habe, da schrieb ich über 5 Typen von modernen russischen Konservatismus und habe ich auch natürlich über Dugin und Duginisten, also diese Anhänger von Dugin, gesprochen. Das ist eine rein, also soziologisch gesehen, das ist einfach eine apokalyptisch-gnostische Sekte, weil Dugins Texte, Dugins Gedanken als Offenbarung bei diesen Anhängern wahrgenommen werden. Und diese Sekte hat eine sehr starke politische Ausprägung. So.
Sie haben ja jetzt gerade schon angedeutet, dass es auch noch andere Typen des zeitgenössischen russischen Konservativen neben Dugin gibt. Es ist ja auch, ich meine, die Gegner des Konservatismus, der Rechten, stellen sich ja immer so vor, das ist alles ein monolithischer Block. Ja, da gibt es eigentlich keine Differenzierung im Inneren. Sie werden durch ihre Beschäftigung mit dem deutschen Konservatismus natürlich auch wissen, dass auch in Deutschland nicht eine monolithische konservative Strömung gibt. Wie sieht das denn jetzt in Russland aus? Also welche anderen Strömungen neben Dugin, der eben besonders in Europa dann als der Vertreter des russischen Konservatismus wahrgenommen wird, welche Strömung gibt es daneben noch? Und kann man sagen, es gibt eine stärkere Strömung, dominiert Dugin, das habe ich ja schon rausgehört, er ist eigentlich eher so eine Sekte, also seine Anhänger bilden eher eine Sekte. Ja, welche Strömung gibt es und welche dominiert, wenn man so möchte, den konservativen Mainstream?
Mit der letzten Frage ist es besonders kompliziert, ob es einen Mainstream gibt, dass man dominieren irgendwie kann und bestimmen kann, ob es überhaupt möglich zu bestimmen von außen, von innen, also von unten meine ich, ja, von Intellektuellen. Wir besprechen das vielleicht ein bisschen später. Es gibt grob gesagt, vereinfacht gesagt, es gibt mindestens 5 Richtungen. Dugin, wie gesagt, das haben wir besprochen. Diese linkskonservative Richtung, ich habe die schon auch angedeutet und kurz erwähnt und beschrieben. Also das ist eine Vorstellung von der Sowjetunion als ein konservativen Bezugspunkt. Ja, das ist sozusagen das Ancien Regime für diese Menschen, das unwiederbringlich ist. Das kann man nicht wiederherstellen, aber man bezieht sich symbolisch, mythologisch, soziologisch auch auf diese schon Geschichte. Ja. Dazu 3 noch. Es gibt diese sehr komische neomonarchistische Richtung, gruppiert um Zargrad, das ist ein russisches Name für Konstantinopel, also Istanbul, Zargrad, also Königsstadt sozusagen. Das ist ein Fernsehsender und eine Medialplattform von Oligarchen Konstantin Malafejew, über den habe ich kurz auch gesprochen. Und das ist eine sozusagen orthodox neomonarchistische Rhetorik. Was dahinter steckt, ist eine gute Frage, weil natürlich es nicht darum gehen kann, heute in Russland Putin als Kaiser zu ernennen. Ja, das ist natürlich unmöglich. Und diese Menschen, obwohl sie davon manchmal ab und zu reden, ich bin mir sicher, dass sie auch das verstehen, dass das eine, dass es so unumsetzbar ist. Sie sprechen davon, dass Russland als Reich, als orthodoxes Reich, jetzt, also in diesen Jahren, besonders in den letzten 3-4 Jahren, erneut auftaucht sozusagen, dass Russland als orthodoxes Reich sich wieder versteht und also diese Entwicklung fortgesetzt werden sollte. Dugin hat sehr viele Anknüpfungen und Übereinstimmungen mit diesen Kreisen. Wie gesagt, er arbeitet auf den Ressourcen von Konstantin Malafejew. Und das ist eine, aber meiner Meinung nach, politisch ganz impotente Richtung. Also sie interpretieren die heutigen Ereignisse mit permanent mit historischen Parallelen. Also jede Interpretation stützt sich auf eine historische Analogie und Parallel. Also damit kann man nicht viel machen. Mhm. Besonders wenn man eine ganz neue Gesellschaft hat. Also diese Menschen in ihren Berechnungen gehen davon aus, dass Russland ein traditionelles orthodoxes Land sei. Also das stimmt einfach nicht. Obwohl ich persönlich auch das schlecht finde. Also ich würde mich freuen, wenn es umgekehrt würde. Aber wäre. Aber es stimmt einfach nicht. Und wenn man in seinen Berechnungen von einem Fata Morgana ausgeht, wie zum Beispiel Bolschewiki im Jahre 1920, als sie gegen Polen einen Krieg anfangen, und sie dachten einfach, dass es schon die höchste Zeit ist, eine Weltrevolution zu beginnen. Also mit ersten Kavallerieattacken fangen die westlichen Proletarier an zu rebellieren. Also das war ein Fakt in ihrer Weltanschauung, aber in der Tat war es nicht so. Und deswegen scheiterte man. Und hier ist es dasselbe. Also sie haben eine sehr geschlossene Weltvorstellung, aber als Grundlage in dieser Weltvorstellung haben sie verzerrte Bilder. Mhm. Und noch ein paar, also diese nationaldemokratische Richtung, wie ich das nenne, diese Denktradition vielleicht ist den europäischen, modernen europäischen Konservativen, es kann also am besten verständlich sein. Diese Menschen beziehen sich einerseits auf politische Publizistik von Alexander Solzhenitsyn. Andererseits gab es in 90er, 0er Jahren, 10er Jahren solche Schriftsteller und Publizist Konstantin Krylov, der in Covid-Zeiten gestorben ist. Er hat sehr viel über Nationaldemokratie geschrieben, das eine was heißt also Nationaldemokratie? Das ist mehr oder weniger gleich mit den Ideen von nationalbürgerlichen Revolution mit 19. Jahrhunderts. Also Freiheit und Nation als Grundideen eines modernen Konservatismus. Unter russischen Bedingungen, das ist klar, aber das ist etwas Moderneres. Man versuchte Anfang 10er Jahren eine Partei zu gründen damals. Es wurde nicht zugelassen von der Regierung. Danach entstand ein Netz von Buchläden, Zeitschriften, Kanälen, öffentliche Intellektuellen, also ein Vorfeld, wie man das auf Deutsch vielleicht nennen kann. Und es gab noch viele bekannte Publizisten. Der bekannteste war vielleicht Igor Prasvirnin, der auch gestorben ist durch Selbstmord vor ein paar Jahren, obwohl er nicht mehr als 40 Jahre alt war. Aber das ist unter Jugendliche ein Mode, zur Mode geworden. Also jung und heißt russisch, heißt konservativ, heißt gemäßigt nationalistisch. Das ist eine Mode heute, aber es bleibt als Randerscheinung. Es gibt keine Partei, obwohl man schon eine Protoparteiorganisation in Russland gegründet hatte und wartet offensichtlich auf eine Chance, auf eine Möglichkeit, das irgendwie zu institutionalisieren. Und die fünfte Gruppe, die ich beschrieben habe und in diesen zwei Jahren, seit meinem ersten Vortrag über den russischen Konservatismus, gibt es nie so viele Veränderungen. Also deswegen kann man hier nicht wirklich vieles irgendwie anders formulieren. Ich nenne diese Richtung als aufgeklärte Konservative. Das ist eine übrigens deutsche Ausdruck. Das habe ich beim Gerd Klaus Kaltenbrunner gelesen. Übrigens, er hat diese sechs Bände von verschiedenen historischen Porträts. Und da beschreibt er übrigens sehr gut die russische Denker, Berdjajew, Dostojewski, Leontjew, Solowjow. Also man kann das auch heute lesen, obwohl es fast vor 40, 50 Jahren geschrieben wurde. Also das ist empfehlenswert sozusagen, wenn ich das eine Empfehlung hier geben
kann. Wir haben es auch im Bestand.
Ja, das habe ich genau in dieser Bibliothek gelesen. Ja, also das ist ein Netz in Russland, das überhaupt keine institutionelle Form hat, keine Partei, kein Club, nichts, aber das ist ein Netz von Intellektuellen, von Politik, Akademie, nahen Personen, auch von Akademikern, also Universitätsmenschen, Publizisten, Journalisten, freie Intellektuelle sozusagen. Das ist eine Denkrichtung, so würde ich das formulieren, bei dieser Richtung kann man kein Programm formulieren. Also das ist einzelne Personen, die eine konservative Weltanschauung haben. Und das ist am interessantesten für mich. Also viele Menschen kenne ich, obwohl sie nicht, also ich kann auch die Namen natürlich nennen, aber sie sind überhaupt nicht, also öffentlich, man kann, ich glaube, nur auf Russisch, maximal auf Englisch über die und von diesen Menschen lesen. Das ist eine konservative Weltanschauung. Und diese Menschen verstehen ganz gut, dass die früheren Entwicklungen in Russland, im Russischen Reich, in der Sowjetunion, alle Verbindungen, also diese Kontinuitätslinie wurde komplett zerbrochen und man muss heute neu anfangen. Also der russische Konservatismus heute, wie ich schon gesagt habe, wurde fast komplett losgelöst von eigener Geschichte. Und deswegen müssen die konservativen Intellektuellen heute in Russland, das ist meine Einschätzung, also ich kann hier natürlich, man kann widersprechen, ich denke, man muss heute neu anfangen, aber wir sprechen von einem Land, das sich in einem Krieg befindet und in einem sehr gefährlichen Zustand und der Krieg kann theoretischerweise zu einem Europakrieg werden, das muss man das ist verantwortungslos, darüber nicht zu sprechen, obwohl natürlich niemand das will. Und in diesem Zustand sind natürlich innere Debatte nicht so wichtig. Deswegen denke ich, dass wenn es einen Nachkriegszustand geben wird, ich hoffe darauf, dann werden diese konservative Debatten zwischen diesen fünf Gruppen oder mehr sogar intensifiziert.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass es sich ja bei all den fünf Gruppen eher um gesellschaftliche Randerscheinungen handelt. Also keine dieser Gruppen dominiert irgendwie das politische Denken der Massen. Ja, also man stellt sich hier irgendwie in Deutschland so vor, ja, in Russland sind sie irgendwie alle konservativ, ja, und sind, ja, ich habe schon vorhin schon gesagt, sind alle orthodox, sind alle konservativ. Also ist aus Ihren Ausführungen entnehme ich aber, Russland ist eigentlich gar kein konservatives Land und auch diese konservativen intellektuellen Gruppen sind ja eher am Rande der politischen Debatte angesiedelt und gar nicht im Zentrum, wie man sich das hier vielleicht vorstellt.
Ja, hier kann ich etwas antworten und dann eine Gegenfrage, also Präzisierungsfrage stellen. Mhm. Vielleicht mit der Frage anfangen, würde ich anfangen. Was heißt ein konservatives Land, ein konservatives Volk? Wie versteht man, dass das Volk konservativ ist und ein anderes nicht?
Ich sage mal jetzt als ein Beispiel, das ja immer angeführt wird, nehmen wir mal Ungarn. Ja, also man kann sagen, es gibt dort eine konservative Familienpolitik, die bewusst eben Familiengründung fördert durch Steuererleichterungen, sonstige Sachen. Das wäre jetzt ein Indikator. Sie hatten ja vorhin selber gesagt, die Anzahl der Scheidungen, der Abtreibung, wo man kann ja sagen, okay, in einem Land, wo das niedriger ist, dann kann man sagen, ist okay, vielleicht religiöser, insofern auch gewissermaßen konservativer als ein anderes. Also ja, das wären jetzt so Indikatoren, die ich anführen könnte. Also sagen wir jetzt ja vielleicht Ungarn als das Paradebeispiel, wo dann auch, auf kultureller Ebene bestimmte Projekte gefördert werden, die, weiß ich nicht, die historische oder die ungarische Tradition erforschen sollen, die, ich denke jetzt an die Otto von Habsburg Stiftung oder das Corvinus Institut, ja, also die eben bewusst auch ungarische Kultur fördern sollen, im Gegensatz eben zu anderen eher linken Projekten.
Also ich würde sagen, dass Russland auf jeden Fall kein linksliberales Land ist, so bestimmt. Russische Gesellschaft akzeptiert und nimmt insgesamt, ausgeschlossen von diesen Großstädtebevölkerung, das ist eine ganz andere Geschichte, Moskau, St. Petersburg, aber insgesamt werden linksliberale Ideen, LGBT-Ideen überhaupt nicht wahrgenommen. Also in diesem Sinne ist Russland und russische Bevölkerung insgesamt dagegen. Eine pronatalistische, also demografische Politik, pronatalistische Politik gibt es schon in Russland. Man versucht mit allen Mitteln Geburtenraten irgendwie zu steigern. Es klappt aber nicht. Das ist das Problem. In Russland wird durchschnittlich nach offiziellen Angaben 1,4 Kinder pro Frau, aber bei den ethnischen Russen, es gibt keine offizielle Statistik, klar, aber bei den ethnischen spricht man von 1,2. Also das ist fast doppelt so wenig, wie man zu einer Erhaltung vom Niveau braucht. Ja, das betrifft auch Scheidungen und andere demografische Sachen. Staat versucht, das irgendwie zu korrigieren. Bis heute ist es nicht geklappt. Und man muss hier bemerken, dass das sehr technisch gesehen wird. Also man braucht die Menschen, damit das ganze System irgendwie funktionieren könnte. Und dafür braucht man die Menschen. Und danach, wenn wir das verstehen, also wenn wir verstehen, dass es eine komplizierte, schwierige Lage ist, damit beginnen wir diese pronatalistische Politik. Also diese Politik gibt es in Russland, aber es wird nicht davon gesprochen, dass das russische Volk einfach aussterben kann. Und deswegen müssen wir das fördern. Ja, es wird anders begründet. Das ist rein bürokratisch-technische Gedanken. Und Russland hier ist vielleicht noch eine revolutionäre Aussage, viel weniger ideologisiert im Vergleich mit Deutschland oder Europa insgesamt. Russland ist überhaupt anti-ideologisches Land, komplett. Putin als Präsident selbst hat offensichtlich eine Vorstellung davon, dass es überhaupt keine, sogar nicht nur Ideologie, sondern eine komplette Weltanschauung geben darf, weil er in einem Land geboren und erwachsen wurde, mit einer starken Ideologie, und das Land wurde komplett zerstört, ja, und sehr schnell. Und er hat Angst von einer ideologischen Erfüllung, ja, dass die Gesellschaft, dass das Land irgendwie ideologisch orientiert ist. Es ist sehr situationsbedingt, und das heißt, dass wenn wir heute nicht mehr zum Beispiel mit Westen Gegner sind, sondern Freunde, es wird so auch umgedreht. Russland ist anti-ideologisches Land. Das ist vielleicht ein Paradox. Es gibt eine Popurie von verschiedenen Fragmenten, verschiedenen Ideologien. Deswegen bekommen wir seltsamerweise zum Beispiel ein heiliger Stalin oder Lenin ist unser Held und Nikolaus II. Ist unser Heiliger. Also das stimmt überhaupt nicht miteinander. Also man soll entweder für die Weißen, sogenannten Weißen, also antibolschewistischen Kräften sein, oder für die Roten, also für die Bolschewiken, wenn man über diese Entwicklungen spricht. Oder man soll den Zerfall der Sowjetunion beurteilen als negativ oder als positiv. Es wird als negativ beurteilt, aber was folgt daraus? Dann folgt das, dass alles, was danach gemacht wurde, muss irgendwie unter Frage gestellt werden. Aber das stellt man nicht unter Frage, auch weil das Russland, das heutige Russland, auf Grundlagen von nachsowjetischen Entwicklungen steht. Also das ist... Also Russland zu erforschen ist sehr kompliziert, vielleicht auch deswegen erforsche ich Deutschland. Man lebt, wenn man deutsche Medien liest, zum Beispiel deutsche oder insgesamt westliche Medien liest, man bekommt eine unglaublich dämonisierte Vorstellung von Russland. Und was heißt heute im Westen dämonisiert? Keine LGBT, ja, viele Kinder, weiße Familien, was noch, Fleisch essen, ja, konservativ sein, in die Kirche gehen und. Das ist eine dämonisierte Vorstellung. Diese dämonisierte Vorstellung wirkt sehr gut auf europäische konservative Rechte. Sie möchten irgendwie mit Russland nähe stehen, und das begrüße ich persönlich, weil ich wirklich denke, dass in Russland viele Sachen gesünder sind als in Deutschland zum Beispiel. Deutschland einfach kenne ich am besten, andere Länder kenne ich nicht so gut. Aber wir, also Russen und Deutschen, Russen und Europäer, haben dieselbe Herausforderungen heute. Demografie, ich habe schon angedeutet, was mit Geburtenraten in Russland ist. Ab diesem Jahr sind sie unter Geheimnis, also sind nicht mehr veröffentlicht.
Das heißt schon mal nichts Gutes.
Ja, so gut, dass man sie nicht veröffentlicht. Ja. Dazu gehören Migrationsraten auch nicht veröffentlicht, nicht mehr Ende 2024, Anfang dieses Jahres. Todesraten werden nicht veröffentlicht. Im letzten Jahr wurden in Russland, also am Ende des Jahres, minus 600.000 Menschen ausgeschlossen von kriegerischen Verlusten, Kriegsverlusten, nicht dazu gezahlt. Okay. Minus 600.000 Menschen. Ja? Also das ist eine katastrophale Entwicklung. Dazu gehört eine unglaubliche, rasante Migrationswelle aus Mittelasien. Wir haben kein Visumregime mit Mittelasien. Mhm. Es ist einfach wie aus Serbien nach Deutschland zu kommen. Mhm. Kein Visum braucht man. Aus Mittelasien kommen hunderte Tausend, wenn nicht Millionen Menschen jährlich nach Russland und dadurch wird einfach diese Ersatzmigration geschaffen. Also das ist gleich wie in Deutschland oder ähnlich. Ja? Und wir stehen vor einer Herausforderung, eine Gefahr, würde ich sagen, eines großen Krieges zwischen EU-Länder und Russland, zwischen NATO und Russland. Das ist eine große Gefahr, wie ich das einschätze. Und wenn es dazu kommt, dann heißt es eine fatale Katastrophe, ein Ende, nicht nur für Russland, sondern auch für Deutschland, für alle europäischen Länder, für die ganze europäische Kultur. Also hier, worum spreche ich immer? Mit den Deutschen, die das Interesse an Russland haben. Man sollte Russland nicht idealisieren, aber man muss verstehen, dass wir Russen auch dieselben Probleme haben oder ähnlichen Probleme haben mit russischen Besonderheiten, aber trotzdem. Und das bringt uns zusammen eigentlich, paradoxerweise. Ja.
Lieber Herr Fomitschow, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, ein Plädoyer zur Völkerverständigung gewissermaßen. Ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren, sich die Zeit genommen haben und auf Wiederhören.
Vielen Dank für die Einladung noch einmal und auf Wiederhören.
Das war Kurt Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.